Meine Damen und Herren, da ich heute ausschließlich aus den Kindheitserinnerungen von Helene Lange lesen werde, möchte ich Ihnen zu Beginn diese außergewöhnliche Frau vorstellen, wie sie ihren Lebensgefährten, ihren Mitstreiterinnen, ihren männlichen und weiblichen Kollegen, ihren Bewunderern und auch ihren Widersachern erschienen war und wie sie diese beeindruckte. In der Reihe der Zeitung Die Frau, die Helene Lange im Jahre 1893 gegründet hatte, die sie später mit der 25 Jahre jüngeren Gertrud Bäumer, die ihr Freundin und geistige Tochter war, herausbrachte, hat Gertrud Bäumer Helene Lange nach dem Tod im Jahre 1930 eine Ausgabe gewidmet. Aus der abgedruckten Traueransprache der Vorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Lehrenvereins, Emmy Beckmann, die von Helene Lange ebenso wie Gertrud Bäumer wie eine Tochter geliebt wurde, möchte ich einige Passagen vorlesen, denn ich glaube, dass uns der Mensch Helene Lange dadurch ganz besonders nahe sein wird. Aber doch ein paar Daten vorweg. Am 9. April 1848 wird Helene Lange als Tochter des Kaufmanns Karl Theodor Lange und dessen Frau Johanne, geborene Tom Dick, als zweites von drei Kindern in Oldenburg geboren. Verliert bereits mit knapp 7 Jahren ihre Mutter und den Vater mit 15 Jahren. Da der Vormund ihr den Wunsch nach einer Lehrerausbildung abschlägt, tritt sie zunächst mit 18 Jahren eine Au-pair-Stelle in einem Internat im Elsass an, gibt dort Stunden in deutscher Literatur und Grammatik und kann dafür unentgeltlich an allen anderen Lehrveranstaltungen als Schülerin teilnehmen. Sie beginnt ein intensives Selbststudium der Philosophie, Literatur und Religionsgeschichte, der Geschichtswissenschaften und der alten Sprachen. 1871, mit 23 Jahren, übersiedelt sie nach Berlin, um sich auf das Lehrenexamen vorzubereiten. Und nach dem Abschluss des Examens arbeitet sie als Hauslehrerin und engagiert sich für die Emanzipation von Mädchen und Frauen durch Bildung. Sie unterrichtet Sprachen an höheren Mädchenschulen und baut ein Lehrenseminar auf. 1887, in der sogenannten gelben Broschüre, fasst sie ihre Haltung zur Frauenfrage zusammen. Die vorrangigen Ziele sind die gleiche Ausbildung für Knaben und Mädchen und die Unterrichtung der Mädchen nur durch Frauen. Bisher wurden die meisten Lehrveranstaltungen an höheren Mädchenschulen von Männern abgehalten. 2 Jahre später bietet sie Realschulkurse für Frauen in Berlin an, die 1893 in Gymnasialkurse umgewandelt werden. 1890, mit 42 Jahren, gründet sie den Allgemeinen Deutschen Lehrenverein. Und 1893, wie gesagt, die Zeitschrift Die Frau, die sich zur bedeutendsten Zeitschrift der bürgerlichen deutschen Frauenbewegung entwickelt. Ab 1898 lebt und arbeitet sie mit der jungen Gertrud Bäumer zusammen. 1906 führt die preußische Kulturverwaltung nach ihren Plänen eine Mädchenschulreform durch. Im Ersten Weltkrieg unterstützt sie den Nationalen Frauendienst. Nach dem Ersten Weltkrieg leben Lange und Bäumer in Hamburg und Helene Lange gründet die Soziale Frauenschule. Sie tritt in Hamburg der Deutschen Demokratischen Partei bei, wird in die Hamburger Bürgerschaft gewählt und hält dort die Eröffnungsrede als Alterspräsidentin. Sie ist 71 Jahre alt. Ab 1920 wohnen Lange und Bäumer wieder in Berlin. Und Helene Lange zieht sich allmählich aus der Vereinsarbeit zurück, bleibt aber weiterhin publizistisch tätig. Unter anderem schreibt sie ihre Lebenserinnerungen 1920. 1923 erhält sie die Ehrendoktorwürde für Staatswissenschaften der Universität Tübingen. 1928 die große preußische Staatsmedaille für Verdienste um den Staat. Und die Stadt Oldenburg verleiht ihr die Ehrenbürgerschaft. Am 13. Mai 1930 stirbt Helene Lange in Berlin.
Thank you.
Nun der Ausschnitt aus der Ansprache von Emmy Beckmann zur Trauerfeier am 17. Mai 1930. Es ist uns nicht leicht, uns um das Werk zu sammeln und zu getrösten des Geistes, der bei uns und mit uns weiterleben wird. Wir liebten die lebendige leibliche Gegenwart, die Ganzheit dieses urlebendigen Menschen zu sehr. Und wir wissen noch nicht, wie wir leben, wie wir wirken können ohne sie. Wie hat sie uns bezwungen, gesammelt, gestählt, aus ihrer reichen, lebendigen Natur heraus, aus ihrer Unerschrockenheit und Sicherheit, aus ihrer Unbestechlichkeit. Ihr unermüdliches, ganz der Verantwortung bewusstes Arbeiten, noch im hohen Alter bei gebrechlichem Körper. Nie ein Ausweichen vor neuen Forderungen, neuen Problemen, niemals ein sich Entschuldigen mit Müdigkeit. So wollen wir Zeugen von dem Geist, den sie nun in unsere Verantwortung gelegt hat, von der Aufgabe, der sie ihr Leben gewidmet hat. Helene Lange begründete im Jahre 1893 die Zeitschrift Die Frau, die im Laufe der nunmehr fast 40 Jahre ihres Bestehens zahllosen Frauen Monat für Monat Führung, Beratung, Stärkung und Bereicherung bedeutet hat und die mit der Weite ihres Problembereiches sich als eine der wichtigsten Quellen erweisen wird für die große Kulturbewegung, die auf die Wiedereingliederung der Frau in die wirtschaftliche, staatsbürgerliche und geistige Arbeitsgemeinschaft der Nation hinzielte. In ihrem einleitenden Aufsatz »Was wir wollen« sagte Helene Lange, Zitat, »Viele von uns empfanden in den umgewandelten Verhältnissen des industriellen Zeitalters den Geist des Hölderlinschen Wortes »Triumph, die Paradiese schwanken«. Sie empfanden, dass nach den Gesetzen der Weltentwicklung aus der scheinbaren Stockung eine höhere Ordnung sich entfalten müsse. Sie sahen eine neue Zeit darauf ziehen, wo die Frau, nicht weniger Frau als bisher, vor größeren Aufgaben stehen, wo ihr Gesichtskreis sich weiten, ihr Blick sich vertiefen würde. Sie sahen eine Zeit, wo nebeneinander beide Geschlechter zur freien Entwicklung ihrer Fähigkeit gelangen und beide ihre volle Pflicht im Dienst der Menschheit ausüben würden. Soweit Helene Lange damals, jetzt weiter Emmy Beckmann. Das war ihr Ziel. Das Ziel, für das sie alle Kräfte ihrer großen Persönlichkeit eingesetzt hat. Dabei war sie aus tiefster innerer Anlage Demokratin. Und zwar im Sinne der Befreiung aller Menschen zu innerer Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit. Und der Berufung vor allem auch des Führers aus Kraft und Gnade des Geistes, nicht der Geburt oder des Erbes. Helene Lange hat oft, wenn Dankbarkeit ihr Lorbeer flocht, abweisend gesagt, ich habe immer nur getan, was ich tun musste und auch gern tat. Sie konnte aus dem gesunden, durch keine Furcht verbogenem, geraden Wachstum ihres Frauenwesens heraus gar nicht anders als Frauen fühlen und Frauen denken, für gleich notwendig, gleichwertig zu halten, als Mannes fühlen und Mannes denken. Ja, es schien ihr nach den langen Jahrhunderten, die die Decke des Schweigens über die Frauenseele gelegt, sogar für tiefer und sicherer verwurzelt und daher stärker gereift, als das des Mannes zu sein. Unermüdlich ist sie durch das Land gefahren, um in großen öffentlichen Versammlungen, kleinen Konferenzen, in kampfheißen Diskussionsschlachten die Geister zu stärken, den Gegner zu bezwingen, Vorurteil oder Zaghaftigkeit, Überlieferung und Borniertheit zu überwinden, mit ihrer staunenswerten, lessingschen Treffsicherheit, die die Gegner bannte. So wurde sie die Gründerin des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins, der sich mit Ehrfurcht rühmt, ihr erstes und liebstes Kind, den großen Organisationen zu sein, die sie führte, denen sie diente. Sie hat den Verein nicht begründet, um den Lehrern bessere Stellen, mehr Gehalt, ein bequemeres Leben zu erringen. Und dennoch hat die deutsche Lehrerin ihr alles zu verdanken. Die Würde einer hohen Aufgabe, den Reichtum der Bildung, die Freiheit des Schaffens. Sie hat diesen Verein geschaffen als Wegbereiter für die neue Frau und die neue, von der Frau mitbestimmte Volksgemeinschaft. Kampf und Missverstehen haben sie auf ihrem langen Lebensweg begleitet. Sie, die nichts wollte als neuen Dienst, neue Pflicht, klagte man als Verfechterin neuer Rechte und Freiheiten an. Sie, die die Frau zu ihrem natürlichen Königtum führen, zu ihrem eigentlichen Wesen wiedererwecken wollte, wurde angegriffen als eine, die Vermännlichung und Unnatur erstrebe. Aber das alles focht sie nicht an. Und wenn sie auch schüchtern war, wie sie selbst sagte, so doch nur dem Lob, dem Preis, dem Dank gegenüber, niemals im Kampf. Das alles ist nun nicht nur eine Angelegenheit der Frauen gewesen. Auf einer Insel der großen Mutter hätte sie sich nicht wohlgefühlt. Sie wollte kein Frauenreich, sondern das Menschenreich in seinem zwiefachen Glanz, in seinem naturgegebenen Reichtum. Denn sie stand immer in Ehrfurcht vor Gottes Willen, vor der ewigen Bestimmung des Menschengeschlechts. Tief waren ihre seelischen Wurzeln eingesenkt in das Reich des klassischen Idealismus. Niemand hat ernster die hohe sittliche Verantwortung gefühlt und dargestellt als sie in ihren Vorträgen zu Schillers philosophischen Gedichten. Niemand war bereiter, die Schuld der Zeiten abzutragen, wie Schiller es in seinem Gedicht Ideale von nachkommenden Generationen verlangt. So hat sie sich als schon 70-Jährige mit der ganzen Autorität ihrer Persönlichkeit für das neue Deutschland, den neuen Volksstaat, in dessen Fahne wir auf ihren Wunsch ihren Sarg gehüllt, den sie in ihren Wünschen oft geahnt, dessen Kommen nach schwerem Zusammenbruch sie mit blutendem Herzen und leidenschaftlich eingesetzter Kraft mit anzubahnen strebte. So gestaltete sie mit an dem Ideal der Völkerversöhnung, auf das tiefste gebunden sich fühlend an ihr Volk, an sein ganzes Leben in Geschichte und Gegenwart. Aber sich, wie unsere größten Dichter und Denker, unbefangen und breit öffnend der Idee des Menschentums der Menschheit. Das erste Kapitel ihrer Lebenserinnerungen aus dem Jahre 1920 überschreibt sie mit Schauplatz. Man braucht kein Dichter zu sein und kein Schloss Boncourt sein eigen genannt zu haben, um im Alter verklärenden Schimmer auf die Zeit sich breiten zu sehen, die einem die ersten bewussten Eindrücke der seltsamen Einrichtung gab, die man Leben nennt und über die nachdenkliche Kinder vielleicht ernsthafter sinnieren als mancher Erwachsene. Warum ich nicht mein Bruder sei und mein Bruder nicht ich, war eines der ersten philosophischen Probleme, in die mein Kinderkopf sich hineinbohrte. Aber die reale Tatsache ließ sich nicht umstoßen. Ich war ich und wuchs auf zwischen zwei Brüdern als Kaufmanns Tochter in dem Haus, Hof, Stall und Garten und damit für das Kind unbegrenzten Möglichkeiten umschließenden Grundstück Achternstraße 2 in Oldenburg an der Hunte. Ich bin nicht dort geboren. Mein Geburtshaus liegt einige Häuser weiter in der Langenstraße. Dort habe ich den ersten Schrei getan. Und zwar, wie die Überlieferung will, mit einstimmend in das Geschrei einer erregten Menschenmenge, die sich, es war am 9. April 1848, in Oldenburg durch Fenstereinwerfen eine kleine Nachfeier der Märztage gestattet. Mein Vater pflegte mir in Fällen besonders lebhafter Temperamentsäußerungen diesen Geburtstag als mildernden Umstand in Anrechnung zu bringen. Meine ersten bewussten Eindrücke aber haften an der Achternstraße, in die wir bald umgesiedelt sein müssen. Ich habe hier die Achternstraße mal ein bisschen aufgemotzt sozusagen, denn eigentlich ja mit dem idealen Wetter für Oldenburg dann immer Sonnenschein und blauer Himmel, anders kennen wir das ja hier gar nicht. Und wenn ich von den ersten Jahren absehe, wo das körperlich und geistig an der Hand geführt werden, dem sehr selbstständig veranlagten Kinde eine ungern geduldete Einschränkung bedeutete, so steht als höchstes und liebstes vor meinem geistigen Auge die unbeschränkte Kinderfreiheit, die wir genossen. Hier und da traten die Erwachsenen wohl einmal mit unbequemen Erziehungseingriffen und Grenzsetzungen in unseren Bereich. Im Ganzen aber herrschte, bewusst oder unbewusst, der heilsame Grundsatz, uns gewähren und die Erziehung durch die Verhältnisse und Dinge ihr Werk an uns tun zu lassen. Das Jahrhundert des Kindes war Gottlob noch nicht erfunden. Wir fühlten uns nicht wichtig genommen, wenn wir auch ein Unterbewusstsein davon hatten, dass wir von Bedeutung für Haus und Familie waren. Und so sind wir denn niemals intensiv erzogen worden. Wir dürften wir selbst sein und wir selbst werden. Und das hat unsere Jugend so glücklich gemacht. Denn nur so, ungeleitet und unbeeinflusst, konnte die Fantasie in dem so kleinen, für uns so großen Bereich, das Hof, Stall und Garten darstellte, ungehindert ihr Spiel treiben. Also sie spielte am liebsten, wie sie schreibt, Jungspiele und am allerliebsten Räuber und Soldaten. Ob sie nun der Räuber war oder der Soldat, schreibt sie nicht. Wobei also die Waschküche das Wichtigste war, nämlich das war dann die Räuberhöhle. Der umgekehrte Waschtrog war dann der Altar, schreibt sie weiter, auf dem ein Hundeschädel, den die Jungen einmal aus der Graft gezogen und präpariert hatten, den für Treu und Racheschwüre unerlässlichen Menschenschädel ersetzte. Aber viel stärker noch als die Waschküche fesselte der Torfhaufen, der die dämmernde Tiefe des Stalles ausfüllte. Im Sommer zusammengesunken schwoll er im Herbst zu stattlicher Höhe an. Das war dann die Burg von Troja. Unten standen die andrängenden Griechen, oben die abwehrenden Troer. Wurfgeschosse waren die Torfsoden. Hervorragende Führer, ich erinnere mich eigentlich nur an solche, trugen Kronen aus gelbem Papier. Alle waren mit selbstgefertigten Schwertern und Schilden bewehrt. Mir wurde ein für allemal der Odysseus zugestanden. Wie bei allen solchen Kinderspielen waren Vorbereitung und Personalien die Hauptsache. Einer wirklich rollenmäßig durchgeführten Belagerung erinnere ich mich nicht. Sie wäre auch schwierig gewesen, denn ernstlich wollte sich natürlich niemand für die Besiegten hergeben. Aus dem Stall führte die Tür auf den schönsten Spielplatz, den Garten. Heute sind die Häuser hineingedrungen und ich vermeide sorgfältig, wenn ich einmal wieder in der alten Vaterstadt bin, die Staulinie zu passieren, um meine Erinnerungen nicht durch die Steinhaufen blockieren zu lassen. Also so sah das damals aus, so waren also die Steinhaufen, die sie als Steinhaufen bezeichnet. Ja. Heute würde sie wahrscheinlich entsetzt sich abwenden, wenn sie das heute sieht.
Das Schulinie.
Wir haben hier nochmal ein Modell und da ist, Moment, hier ist dann, sind dann die Gärten, von denen sie spricht. Und das ist dann die Graft hier. Klein war er, der Garten, aber was für eine Welt trug man hinein. In dem alten Gravensteiner ließ sich prachtvoll lesen. Das Gartenhaus war bei Mutter und Kind die vornehmste Wohnstätte. Hier spielte man auch Schule. Wie immer bei diesem Spiel trat der Lehrer mit einer drakonischen Strenge auf, die man im eigenen Leibe nie erfahren hatte. Auf dem Platz unter dem Gravensteiner an dem grünen Gartentisch entstanden erste Gedichte, wurde der schönste Teil aller Schularbeiten in Angriff genommen, der Aufsatz. Hier schrieb man als 14-Jährige auch an dem Drama, natürlich Julius Caesar, natürlich in fünffüßigen Jamben. Und tief war die Verfasserin erschüttert, als der Vater das sorgfältig gütete Geheimnis entdeckte und sich über den Anfang, ein heimlich Schaudern rüttelt mir den Geist und Schreckensbilder treten vor die Seele, vor Vergnügen gar nicht erholen konnte. Hier wurde, wie eigentlich überall, gelesen, gelesen, gelesen. Hier schuf man sich seine Ideale. Überlebensgroße Menschen und Ereignisse, unmöglich in ihrem Glanz und ihrer Vollkommenheit und doch das Herz weitend und den Willen befruchtend. Nebenbei trat auch wohl das in sein Recht, was eigentlich den Garten ausmacht. Man hatte sein eigenes kleines Beet. Ich pflegte dort eine Baumschule anzulegen. Die kam am längsten ohne Pflege aus und hatte so einen Zug ins Große, wenn auch die Bäume nie groß wurden. Aber die Hauptsache war eben nicht der Garten, sondern die gesteigerte Möglichkeit, die an seinen gesicherten Planken und Mauern bot, des Träumens, Fantasierens, geistigen Schaffens. Wenn man allein war, natürlich. Aber man war häufig allein, denn den Jungen war der Garten als Tummelplatz zu eng. Die stürmten durch das Tor auf die Staulinie, die damals noch in 4 Reihen stattlicher Ulmen bestanden war. Oder sie machten gelegentliche Besuche in den Nachbargärten. Die Nebengrundstücke waren nach dem gleichen Plan angelegt wie unseres. Sie gingen bis zur Staulinie durch und schlossen da, wo heute lauter Häuser sich erheben, mit Garten und Gartenhäuschen ab. Bin nochmal ein Modell. Und da ist dann sind dann diese Ulmen. Ja, da wird das dann gewesen sein, an der Stelle etwa. Alle gehörten in unseren Spielbereich, also alle Gärten. Den allerschönsten Spielplatz aber bot jenseits der Graft Eckloffsteins Garten. Das ist dann, muss ich nochmal wieder, das ist dann diese Seite hier. Ich war ein paar Mal drin gewesen, als er noch im Besitz des alten Generals war, von dessen Haus am Stau er sich fast jenseits des grünen Fleckens erstreckte. Else von Eckloffstein, trotz meiner entschieden demokratischen Weltanschauung, hatte es die Romantik des Namens mir angetan, hatte mich in die Labyrinthe von Johannes, Stachel und Himbeeren geführt, in denen auch unsere kräftigsten Verheerungen kaum sichtbar wurden. Und dass man dorthin in einem Boot über die Graft setzen musste, erhöhte den Reiz und die Sicherheit vor dem Abgerufenwerden. Zu all dem kam nun noch Großvaters Garten. Aber das führt zu einem neuen Kapitel, meine Familie. Entstammte einer ehemals begüterten Familie aus Bremervörde, die in der napoleonischen Besatzungszeit alles verloren hatte. Die Familie war musikliebend und musikschaffend. 2 Brüder des Vaters, Fritz und Otto Heinrich Lange, wurden Berufsmusiker. Einer ging nach England, der andere ins damalige Königreich Hannover an die dortige Oper. Mein Vater, schreibt Helene Lange weiter, hatte den ihm wenig naheliegenden Kaufmannsberuf ergreifen müssen. Er hat ihn mit der ganzen Pflichttreue ausgefüllt, die seines Wesens Kern war, innerlich von ganz anderen Interessen erfüllt. So habe ich ihm die Tatsache, dass er nicht viel vor sich gebracht, wie es der Vater nannte, das heißt nur sein täglich Brot für sich und seine Familie verdient hat, stets auf die Plusseite gebucht. Er betrieb den Kaufmannsberuf nicht als Fron, aber seine Seele gehörte nach wie vor der Musik. Als seine beiden ältesten Kinder aus den musikalischen Anfängen heraus waren, machte es ihm besondere Freude, irgendein leichtes Terzett, Klavier, Geige und Cello mit uns zu spielen. Unsere Freude war natürlich nicht gleich groß. Wenn man gerade den letzten Mohikaner am Wickel hatte, war es nicht so einfach, davon zum Üben. Denn unter diesem Gesichtswinkel erschien uns mit Recht noch jede musikalische Betätigung überzugehen. Und es war meinem Bruder Otto und mir nach meines Vaters frühem Tod ein wehmütiges Gefühl, dass wir manchmal erfolgreich den Versuch gemacht hatten, noch im letzten Augenblick zu entwischen. Thank you. Als Pädagoge, der Ausdruck ist eigentlich schon falsch, denn ich glaube kaum, dass er sein Verhältnis zu uns je unter diesem pedantischen Gesichtspunkt aufgefasst, war gerade mein Vater für die schon gekennzeichnete Methode des Gewährenlassens, wenn nicht besondere Umstände ein Machtwort erhischen. Die einzige nicht gerade für meine Ohren bestimmte Erziehungstheorie, die ich meinen Vater je aufstellen hörte, äußerte sich einem Nachbarn gegenüber, der sich über den unglaublichen Spektakel beschwerte, den wir machten. Sie lautete summarisch: Kinder sind dazu da, um Lärm zu machen. Wir bedurften dieser abstrakten Wahrheit kaum, denn dazu hatten wir schon zu lange unsere Lebensführung unbewusst danach gerichtet. Lügen gehörten nicht zu unseren Gewohnheiten. Sie wurden uns gegenüber nicht angewendet, und warum sollten wir lügen? Freilich erzählte man den Erwachsenen nicht alles, was sie unserer Auffassung nach nicht zu beurteilen verstanden. In dieses Gebiet gehörte auch die Frage: Hast du deine Schularbeiten gemacht? Das Schriftliche war ja notgedrungen fertiggestellt, und das zu Lernende hatte man halt übersehen. Das lernte sich schließlich noch auf dem Schulweg, und schlimmstenfalls bekam man ja auch vorgesagt. Dass man mein und dein respektierte, war selbstverständlich. Dazu wurden schon die Eigentumsgrenzen zwischen uns Geschwistern viel zu gewissenhaft gehütet. Das Eigentum unseres Vaters allerdings fiel nicht unter den Begriff Privateigentum. Es war Kollektiveigentum im vollen Sinne des Wortes. Die Hobelbank, die er sich zur Beschäftigung für freie Stunden hatte aufstellen lassen, war nie für uns sicher. Wie viel Werkzeuge mögen wir ihm bei der Herstellung unserer Schwerter für den Kampf um Troja verdorben haben? Zwischen meinem Vater und meiner Mutter herrschte trotz der großen Verschiedenheit ihrer Naturen vollkommenes Einverständnis. Ich habe nie Meinungsverschiedenheiten erregt austragen hören, erinnere mich überhaupt an eine solche nicht. Meine Mutter war eine feine, nervös veranlagte Natur. Sie konnte sich eigentlich nie vollkommen reinfinden, dass sie drei dem Vater nachartende Hünenkinder zur Welt gebracht hatte, die unendlich viel mehr Lebens- und Widerstandsfähigkeit mitbekommen hatten, als sie selbst leider beschieden war. Dies ist Helene Lange mit 18 Jahren, und da gibt es eine kleine Anekdote, da war sie schon im Elsass und da hat der Franzose gesagt, sie sehe aus wie Odins Tochter. Das finde ich allerdings auch. Die erste ihrer der Mutter pädagogischen Maßnahmen, ich erinnere mich an drei solcher Schreckensherrschaften, die aber kurz waren, hing damit zusammen, also mit den Hünenkindern. Sie glaubte einmal, den gesunden Grundsatz Kindern und Kälbern ihr Teil, der bei Osterklaben und ähnlichen seltenen Herrlichkeiten von meinem Vater mit Recht geltend gemacht wurde, auch auf das tägliche Brot ausdehnen zu sollen. Die Portionen, die wir zu uns zu nehmen pflegten, könnten uns unmöglich bekommen. So wurden wir denn rationiert. Diese Vorübung auf die heutigen schweren Tage mag in mein drittes Jahr gefallen sein, und ich kann den weiteren Verlauf nur nach der Überlieferung berichten. Ich soll der Zwangswirtschaft dadurch ein Ende gemacht haben, dass ich meine Herrenrechte gegenüber den Katzen geltend machte, denen die von mir besonders geliebte Scheldegerste hingetragen werden sollte, von der ich lange nicht genug bekommen hatte. Das soll dann so überzeugend gewirkt haben, dass die Essfreiheit wiederhergestellt wurde. Aber das Schmerzlichste war, es gehörte zu den allgemein geglaubten Theorien, dass man kleine Mädchen gar nicht früh genug an die Handarbeit herankriegen könne, und zwar aus ethischen Gründen. Eine Theorie, die die preußischen Lehrpläne in den weisen Satz verarbeiteten: Die erziehliche Aufgabe des Handarbeitsunterrichts liegt in der Pflege weiblicher Sorgfalt, Sauberkeit und geduldigen, umsichtigen Fleißes bei der Herstellung bescheidener Arbeiten. Und so wurden mir denn eines Tages zwei hübsche, mir sehr in die Augen stechende Taschentücher in die Hand gegeben, das eine durch feine rote, das andere durch blaue Streifen in saubere Vierecke geteilt. Sie waren für die Brüder bestimmt, und die Schwester, ich kann höchstens 6 Jahre gewesen sein, sollte sie säumen. Ob man sich wohl eine richtige Vorstellung davon macht, was es heißt, wenn so ein kleines Mädchen vor einem zugemessenen Stück Saum sitzt, den es mit immer schwärzer werdenden Fäden allmählich zu schließen sucht und dabei draußen die Sonne scheinen sieht und die Jungen toben hört? Es war so ein dumpfes erstes Gefühl von: Der Frauenzustand ist beklagenswert, das einen erfüllte. Meine Mutter hat das innige Glück ihrer Ehe und Mutterschaft nur kurz genießen können. Sie starb im März 1855, als mein ältester Bruder im 9. Jahre stand, ich selbst fast 7, der Jüngste fast 5 Jahre alt. Sie erlag der Schwindsucht. Ich habe meine Mutter schmerzlich vermisst, hätte es aber um die Welt niemanden merken lassen. Immer malte ich mir abends im Bett aus, dass sie vielleicht doch nicht tot sei und eines Tages wiederkommen könne. Erst als ich meinen Vater einem Händler, der ihm irgendetwas für seine Frau aufdringen wollte, sagen hörte, meine Frau liegt seit 2 Jahren auf dem Kirchhof. Erst da wurde mir klar, dass meine mit den Jahren immer mehr gewachsene Sehnsucht nie mehr gestillt werden würde. Das Vaterhaus behielten wir. Zum Mutterhaus ist für uns, soweit das möglich war, das Haus meines Großvaters durch meiner Mutter älteste Schwester Tante Helene geworden. Dieses Haus lag in der Peterstraße. Wie oft mögen wir im Laufe der Jahre den Weg dahin zurückgelegt haben. Am Lapin vorbei, dem Turm ohne Kirche, von dem morgens und abends die langsamen Töne der Betglocke klangen. Dann vorüber an der Wache vor dem Heiligen Geisttor, neben der Jahr für Jahr die alte Kirchenanna saß und mit unbeweglichem Gesicht und sparsamstem Sprachaufwand an Obst feilhielt, was gerade die Jahreszeit bot. Da konnte man gegen eine Handvoll Kirschen seine vollgeschriebenen Schreibhefte eintauschen, die sie zu Tüten benutzte. Man konnte auch wohl für seinen Sonntagsgroten, den Großvater allen Enkeln spendete, einen besonders vorteilhaften Einkauf machen, wenn man statt der guten etwas angefaulte Kirschen nahm, bei denen die Quantität die Qualität aufwiegen musste. Dann ging es durch die grüne Straße mit den hübschen kleinen Häusern in die Peterstraße hinein und hier, häufig gleich um das Haus herum, ins Grüne. Zu Großvater kamen die alten Herrschaften, die man sonst wenig sah. Am liebsten war es uns Kindern, wenn Tante Wilhelmine Mehrens einsprach. Sie konnte so lebendig Märchen erzählen, besonders eindringlich das Rumpelstilzchen. Gute Tante Mine. Sie hat ihr bescheidenes Leben hindurch ehrfürchtig aufgeblickt und von der Kunst gezehrt, gewissenhaft und ohne jede Prätention in ihren Kopien wie in ihren Porträts nährte sie ihre Seele von dem, was sie in ihrer Jugend in Dresden und anderen Kunststätten hatte sehen dürfen. Hier ist ein Porträt von ihr. Ich finde das sehr schön. Das ist ein kleiner Junge der Familie Dugend. Ist ein bisschen unscharf, aber dafür kann Wilhelmine Mehrens nichts. Und hier ist sie wieder selbst. Ihre Schwerhörigkeit hatte sie nicht verbittert. Mit herzlicher Freude nahm sie an allem teil, was die jüngere Generation erlebte. In unserer obersten Schulklasse gab sie Zeichenstunden. Wir waren übermütig genug, ihr Gebrechen dazu zu benutzen, uns während der Stunde die Memoiren einer alten Jungfer vorzulesen. Natürlich nur, um das Pikante dieser Anzüglichkeit zu genießen, denn eigentlich war uns das Gesudel, das eine von uns irgendwo aufgetrieben hatte, vollständig gleichgültig. Sie interessierte sich ehrlich für mein Zeichnen, gab mich aber auf, als ich einmal vor einem, wie sie meinte, gut gelungenen Nachtherr an einem Wegrand einen knienden Leutnant angebracht hatte. Diese Frivolität hat sie mir lange nicht verziehen. Im Grunde war das doch alles nur jener Übermut, Überquellen der Jugend, der irgendwo hinaus musste. Er wurde auch manchmal lebendig, wenn zu Tante Helene alte Schulfreundinnen kamen, von jener jetzt ganz ausgestorbenen Art, die den Typus alte Jungfer geprägt hat. Dazu hören wir natürlich jetzt die schöne Musik vom Gebet einer Jungfrau. Alte Jungfer, brave Töchter oder Schwestern voll Aufopferung und Güte, von jener Engheit des Urteils und zugleich jener Sentimentalität der Lebensauffassung, die gesunde Kinder je nachdem zum Widerspruch oder zu Lachsalven reizt. Und das gerade dann, wenn es am allerwenigsten angebracht ist. Wenn am Sonntagmorgen zwei dieser Freundinnen nach der Kirche bei Tante Helene vorsprachen und davon berichteten, wie die Predigt sie erbaut hätte, da reizte uns dieser stets wiederholte Ausdruck zu jener von uns selbst als gottlos empfundenen Heiterkeit, bei der eines das andere nicht ansehen durfte, aus Furcht die Fassung zu verlieren. Im Grunde eine nicht unberechtigte Reaktion auf einen Gefühlsüberschwang, der uns selbst so vollständig fern lag. Kommt sie zu den Spielgefährten und zu den beiden Brüdern. Mein Verhältnis zu ihnen war sehr verschieden. Mit meinem Bruder Otto verband mich gute Kameradschaft. Wir haben hier ein entzückendes Bild, das ist leider nicht Helene Lange und leider auch nicht Otto Lange, aber sie könnten es sein, meine ich. Wir leisten einander wechselseitige Liebesdienste in stummem Bündnis gegen die Erwachsenen. Er befreite mich, indem wir Friseur spielten mit einem entschlossenen Schnitt seiner Schere von dem mir lästigen Zopf. Und ich half ihm von der Samthose, die einstmals ein Glanzstück auf elterlichen Beschluss in der Schule aufgetragen werden sollte, was den Hohn der mehr aufs Ruppige gestimmten Klasse erregte. Als praktisch erkannten wir die Methode, dass er sich auf den Schleifstein setzte und ich drehte. Was in der anstößigen Eleganz und zum Glück auch der Haltbarkeit des Kleidungsstückes so gründlich schadete, dass es bald aufgegeben werden musste. Da wir so ziemlich alles gemeinsam taten, war es selbstverständlich, dass ich, als er zur Schule kam, bei seinen Leseübungen auch mit den Augen den Zeilen in der Fibel folgte. Das heißt, als er anfing, Geschichten und Gedichte zu lesen. So lernte ich lesen, ohne es zu wissen. Abends im Bett wälzten wir noch allerlei Probleme, aber erst nachdem eines das andere gefragt hatte, hast du schon gebetet? Das musste erledigt sein, dann konnte das Weltliche wieder in sein Recht treten. Ein beliebtes Thema war unter anderem das lebendig begraben werden. Wir überlegten miteinander, wie lange man wohl ohne Nahrung aushalten könne und richteten uns so auf etwa 14 Tage im Sarge ein. Ich war schon sehr erleichtert, als mein Bruder eines Tages die tröstliche Kunde brachte, dass Menschen nicht lange ohne Luft leben könnten. Die wenigen Stunden, die so herauskamen, schienen schließlich ganz erträglich. Zu den Erwachsenen hätten wir nie von derartigen Ängsten gesprochen. Das instinktive Unbehagen, das uns beim Zucken der Lippen und dem Lachen in den Augen überkam, warnte. Wir fühlten uns nicht ernst genommen. So suchten wir lieber allein mit dem vielen Unverständlichen fertig zu werden, das uns umgab. Zu den Reibereien kam es natürlich auch hin und wieder. Manchmal wurde irgendein Rachebedürfnis meinerseits dadurch ausgetragen, dass ich auf der Straße neben ihm herging, meinen Hut plötzlich verkehrt herum aufsetzte. Oder ihn, der als Schüler schon sehr auf sich hielt, sonst durch irgendeinen Unfug zu kompromittieren suchte. Im Ganzen aber blieben wir gut Freund. Meinem jüngeren Bruder Theodor gegenüber fühlte ich mich mehr in mütterlicher Rolle. Als ich 6-jährig in die große Schule überging, gehörte es zu meinen Verpflichtungen, den 4-jährigen vorher in der Vorschule bei Tante Wöbken abzuliefern, die ich selbst schon durchgemacht hatte. Der damals schon kränkelnde kleine Junge war der zum Teil sehr robusten Gesellschaft nicht gewachsen, die ihn dort an der Tür empfing. Da hängte ich ihm denn meine Schultasche über den Arm und tat meine schwesterliche Pflicht zu seiner Verteidigung. Das war ein selbstverständlicher Akt und zu Hause war davon nicht weiter die Rede. Als aber einstmals zu heiß hergegangen war und sich mein Bruder am folgenden Morgen unter Tränen sträubte, zur Schule zu gehen, da stimmte auch ich in das Weinen ein und erklärte auf die erstaunte Frage meiner Eltern, denen das bei mir etwas völlig Neues war, ich kann doch die Jungs nicht alle verhauen. Thank you. Die Schule. Wie schon erwähnt, habe ich zwei Schulen besucht. Zuerst mit einigen Dutzend Knaben und Mädchen zusammen die Elementarschule von Tante Wöbkin, dann die Krusische Höhere Mädchenschule. Tante Wöbkin war eine ganz wohlwollende, brave Seele, die wir Kinder wohl leiden mochten. Sie war natürlich nicht irgendwie für ihr Amt vorgebildet, sondern hatte es einfach mit dem Recht der erwerbslosen Hinterbliebenen auf sich genommen. Wie viel sie von den Künsten, die zu übermitteln sie übernommen hatte, selbst verstand, kann ich nicht beurteilen. Ich sehe sie nur immer in zwei Situationen vor mir. Einmal mit der Brille auf der Nase, unsere Bruddel in den Strickarbeiten in Ordnung bringend, viel lebhafter aber noch, wie sie mit dem Holzlöffel in der Hand um die Türecke herum ins Zimmer guckte, immer mit der gleichen Frage, seid ihr auch artig? Wir waren nämlich, wenn die Küchenarbeit dringlich wurde, zeitweise uns selbst überlassen. Das heißt, Tante Wöbkin würde das nicht zugegeben haben, denn sie hatte uns aus den Mitschülern einen Aufpasser oder eine Aufpasserin gesetzt. Ich habe später manchen Ämtermissbrauch gesehen, kaum je aber in dem Maße wie bei dieser Gesellschaft von drei Käsehochs, bei denen ein unglaublicher Grad von Korruption herrschte. Waren zwei sich böse, was natürlich alle Augenblicke vorkam, so konnte man die ganz unverfrorene Äußerung hören, warte nur, wenn ich das nächste Mal aufpassen muss. Dann wurde unfehlbar, wenn man sich inzwischen nicht wieder vertragen hatte, der Gegner als irgendwelches Vergehens schuldig zur Anzeige gebracht. Ich weiß bestimmt, dass ich mich nie daran beteiligt habe. Vielleicht ist in meinem Leben kein Gefühl je so stark gewesen wie das für die Gerechtigkeit. Und als ich einmal als Opfer dieser Methode zur Anzeige gelangte, habe ich der Urheberin in der nächsten Spielpause meine Auffassung der Sache handgreiflich klar zu machen versucht. Diese kleine Geschichte mag für die Psychologie der frühen Kindheit und die Theorie von der angeborenen Güte der Kindesnatur, die man nur sich selbst überlassen braucht, vielleicht nicht ganz wertlos sein. Von Tante Wöbkin ging man dann in Kruse-Schule über. Damals noch eine Mädchenschule, die sich erst später zur höheren Mädchenschule erweiterte. Um diese Zeit, ich war knapp 7 Jahre, war über meines Vaters Bücherschrank geraten und hatte eine kleine Schiller-Ausgabe auf grauem Löschpapier entdeckt, aus der mir zuerst der Don Carlos in die Hände fiel. Auf dem Tritt am Fenster der elterlichen Wohnstube gingen mir die ersten Jamben auf, wie eine Offenbarung. War das schön. Den Inhalt erfasste ich natürlich nur als Stimmung. Als meine Mutter mich heulend über dem Buch fand, konnte sie nur aus mir herausbringen, dass die Prinzessin Eboli ihren Schlüssel verloren habe. Aber ich weiß, dass mir auch das Schicksal der Mondika sehr zu Herzen ging, die 10 Jahre fern von Madrid über etwas nachdenken sollte, das ich nicht verstand. Die Szene selbst sah ich deutlich vor mir. Sie spielte sich im Oldenburger Schlossgarten vor einem Tulpenbeet ab. Der Don Carlos wurde mir nicht fortgenommen. Das widerfuhr mir etwas später, aber mit Bürgers Lenore, die in Wolfs poetischem Hausschatz mit glühenden Wangen las. An diese häusliche Lektüre knüpft sich dann wieder ein Schulerlebnis an. Wir durften einmal ein Gedicht nach freier Wahl lernen. Als ich zum Aufsagen aufgerufen wurde, hielt ich die Klasse in atemlose Spannung durch die Wehklage. Raus war die Nacht und um den Giebel des alten Hauses heulte Sturm. Der fromme Greis las in der Bibel und 7 schlug's vom Kirchenturm. Gott, rief Lenore mit Erbleichen, schon 7 und Georg nicht hier. Sein dunkler Weg streift hin an Teichen, ach, welches Unglück ahnet mir, und so weiter. Als ich in späteren Jahren das Gedicht einmal in dem Liederbuch für altmodische Leute, als der Großvater die Großmutter nahm, wieder las, stand mir bei der Stelle, der Sohn des Försters in der Heide war ihr verlobter Bräutigam und glühend schlug ihr Herz vor Freude, wenn der geliebte Jüngling kam, deutlich das etwas ratlose und verlegene Gesicht von Fräulein Kruse vor Augen. Obwohl man damals im Allgemeinen der Jugend ihr Recht auf den schlechten Geschmack noch nicht verkümmerte, hörte nach diesem Vorkommnis die freie Wahl der zu lernenden Gedichte auf. Was mir sehr leid tat, denn ich hatte noch ein wundervolles in Vorrat, das unser Mädchen uns manchmal von Anfang bis zu Ende vorsang. In Mirtils zerfallener Hütte schimmerte die Lampe noch, als in seiner Laufbahnmitte düster sich der Mond verkroch. Mit besonderem Nachdruck sang sie die Schlussstrophe die denn auch nie ihres Eindrucks auf mich verfehlte. »Walter«, rief Mathilde erschrocken, »Walter«, rief die Frau, »mein Sohn, lass mich sehen, das Mal der Pocken, ja, du bist's, verlorener Sohn!« Schluchzend fliegen sie zusammen, küssen sich mit Feuerflammen, und ich wende meinen Blick von der Gruppe nass zurück. Zu den größten Ereignissen unserer kleinen Schule gehörten die Geburtstage der Schwestern Amalia und Agnes Kruse. Da war von Schule dann nicht mehr die Rede. Dieses idyllische Matriarchat in der Kruseschen Schule fand sein Ende, als wir höhere Töchterschule wurden. Die Eingliederung in einen großen Organismus, der stark vergrößerte Lehrkörper, der damit zusammenhängende weitere Abstand zwischen uns und den Lehrern, brachte es von selbst mit sich. Aber man wuchs schnell in die größeren Verhältnisse hinein. Man fing auch allmählich an, sich zu fühlen und verteidigte gegenüber den Schülerinnen der älteren Lasioschen höheren Töchterschule, die sich manchmal als Vornehmer aufspielen wollten, seine Anstalt. Man bekam Chorgeist. Wenn ich auf die nun folgende ernsthaftere Schulzeit zurückblicke, so kann ich nur sagen, sie ist eine durchaus glückliche gewesen. Es war ein guter, humaner, von innen heraus gebildeter Ton in der ganzen Schule. Man lernte nicht übermäßig. Der Verstand wurde so weit geschont, dass man ihn nachher noch hatte. Aber es wurde eine nicht unbeträchtliche formale Kraft erzogen, die später den Erwerb von Kenntnissen und Einsichten leicht machte. Und das scheint mir eigentlich das Wesentliche. Wenn in der deutschen Literaturgeschichte für mich nur der Heinbund und Schiller feste Gestalt gewonnen hatten, so war mir dafür schillerscher Idealismus unverlierbarer Besitz geworden. Wie groß seine Bindekraft war, zeigte die Schillerfeier von 1859, die zum Nationalfest wurde. Und wenn ich mit einem festen Bestand von vielleicht einem Dutzend Geschichtszahlen meinen Aufwand in der ersten Klasse bestritt, so war doch das goethische Wort erfüllt: Das Beste an der Geschichte ist der Enthusiasmus, den sie erregt. Vorläufig zwar trat er in etwas einseitiger Weise in Erscheinung, als Wanddekoration über meinem Bett. Mittelstück war Garibaldi. Rechts der Herzog von Augustenburg und links Theodor Körner. Alle als Symbol der Freiheit und der Demokratie. Dazwischen Abschriften von Gedichten, Körners Eichen und Schleswig-Holstein Meer umschlungen. Das alles durchzogen und überhängt von schwarz-rot-goldenen Bändern und Fahnen. Wie warm und tief war das Gefühl für diese Farben? Wie warm das Vaterlandsgefühl in uns überhaupt? Als die Halbjahrhundertfeier der Völkerschlacht bei Leipzig die Schuljugend am Abend vor das Haus des kranken Dichters Julius Mosen führte und das Flamme empor aufrauschte, da hörte man fast das eigene Herz klopfen und hatte nur den einen Wunsch, einmal etwas tun können für das Land, den man keines auf der Welt zu vergleichen wusste. Der Lehrer, der den maßgebenden Einfluss in der Schule hatte und in dessen Händen auch die geistige Leitung lag, war Karl Wöbken, der spätere Direktor der Cäcilienschule in Oldenburg. Er war ein in jeder Hinsicht idealer Lehrer, wie mir keiner im Leben wieder begegnet ist. Ein durch und durch reiner und auf höchste Ziele gerichteter Mensch wusste auch in uns die Gesinnung zu wecken, dass nicht die Güter das Höchste im Leben sind. Auch als Pädagogen leiteten ihn natürliche Begabung und freundliche Teilnahme an der Kinderseele in der Regel richtig. Bis auf den Punkt, wo der Mann dem heranwachsenden Mädchen gegenüber versagen muss. Dass auch dieser weise und gütige Erzieher bedenkliche Missgriffe da nicht vermeiden konnte, hat mir frühzeitig klargemacht, dass ein Naturgesetz verletzt wird, wenn man Männern die Erziehung der Mädchen zur Frau in die Hand gibt. Als ich später in die Frauenbewegung eintrat, nun gar das auch von Wöbken für unumstößlich gehaltene Dogma angreifen musste, dass dem Manne, nicht der Frau, Leitung und ausschlaggebender Einfluss gerade auf der Oberstufe der Mädchenschule gebührt, hat es mich ernstlich geschmerzt, zu ihm in einen Gegensatz treten zu müssen, der jede Verständigung ausschloss. Das Bewusstsein, uns viel gegeben zu haben, hat ihm vielleicht ein Vorgehen als Undank erscheinen lassen, das mir als unausweichliche Konsequenz meines Denkens und weitgehender Erfahrungen geboten erschien. Mir aber gab gerade der Umstand, dass es sich nicht um eine Verallgemeinerung eines persönlichen Erlebnisses handelte, ein gutes Gewissen einem Lehrer gegenüber, dem ich tatsächlich viel verdankte. Es wäre ungerecht, wenn ich neben unserem liebsten Lehrer nicht auch unserer liebsten Lehrerin gedenken wollte, Fräulein Panum. Man könnte auch außerhalb des Schulbereichs Rat und Hilfe bei ihr finden. Als ich im 18. Jahre meine Pilgerfahrt in die Welt antrat, konnte ich bei ihr Mut und Willen gegen meine Umgebung stärken. Sie verstand, was in der kleinen Stadt damals kaum jemand verstehen wollte, dass auch die Frau ein volles, nützlich ausgewähltes Leben ihr Leben zu führen verlangte. Und Fräulein Lamprecht, unsere Handarbeitslehrerin. Was für köstlich dumme Streiche haben wir gerade in ihren Stunden ausgedacht. Wie oft kroch einer unter den Tisch herum, um die Rollen für irgendwelche Verschwörungen zu verteilen oder über eine Führerschaft abstimmen zu lassen. Wie vergnüglich war es dann, wenn wir baten, Fräulein Lamprecht, erzählen Sie uns doch etwas aus Ihrer Jugend. Und wenn die Gute dann lyrisch sentimental wurde, was wir ja nur beabsichtigt hatten. Wir mochten sie ganz ehrlich gern, wenn auch ihre Stunden zu denen gehörten, die man mal zu schwänzen riskierte. Sie fanden nachmittags von 2 bis 4 Uhr statt. Wenn dann der Sommersonnenschein so golden in den Gassen lag und der Himmel blaute, da meinte man manchmal im ewersten Holz, sei es doch schöner als beim Sticheln in der Schule. So traf ich eines Nachmittags Fräulein Lamprecht händeringend vor der fast leeren Klasse. Ich hatte am Morgen wegen Kopfschmerzen, die mich viel plagten, gefehlt. Das geschah selten, denn gewöhnlich sagte mein Vater, geh nur in die Schule, da wird der Kopf schon besser werden. Das fand ich dann auch und zog ab. Und bedauerte aber diesmal aufs Tiefste, den gemeinsamen Beschluss zu schwänzen nicht mitgemacht und mit ausgeführt zu haben. Letzteres machte ich noch insofern gut, als ich mich erbot, nach den anderen zu sehen und fortwitschte, ehe die Erlaubnis dazu verweigert werden konnte. Die Klasse musste am nächsten Tag nachsitzen, um ein Exempel zu statuieren. Aber schön war es doch. Weniger harmlos waren freilich die Bosheiten, die wir den jungen Lehrern antaten, die neben Wöbken unterrichteten. Aber sie fielen doch in der Hauptsache dem pädagogischen Missgriff zur Last, die darin lag, eben aus dem Seminar entlassene Lehrer vor eine Klasse von 14- bis 16-jährigen Mädchen zu stellen. Sie wurden einfach mit uns nicht fertig. Der Arroganz der dummen kleinen Gesellschaft soll damit keineswegs das Wort gerettet werden, die mit Naserümpfen schlechte Manieren feststellten, wo nach meinem heutigen Urteil lediglich gesellschaftliche Ungewandtheit vorlag. Jedenfalls war aber der Unterricht unter diesen Umständen ziemlich zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Die Einzelne war dabei fast machtlos. Ich habe mich ein paar Mal dem Disziplinarverfahren durch die Klasse ausgesetzt, weil ich mich für Physik, die wirklich gut gegeben wurde, lebhaft interessierte und daher antwortete, wo der Klassengeist zur Schau getragene Gleichgültigkeit verlangte. Anstatt aufzupassen, führte man Buch darüber, wie oft der Lehrer ein reines Taschentuch oder einen reinen Kragen aufwies. Kurz, man plagte ihn mit dem ganzen Raffinement, dessen nur eine solche Gesellschaft höherer Töchter fähig ist. Besondere Originalität haben wir dabei wohl kaum bewiesen obwohl wir uns das natürlich einbildeten. Gegen unsere Lehrerin wären wir jedenfalls ebenso wenig auf solche Dinge verfallen wie Wöbken gegenüber. Im Ganzen waren alle diese Streiche doch wieder nur Symptome des Jugendübermuts, der sich irgendwie Luft machen musste. Und das letzte Schuljahr war für uns das schönste von allen. Feste, Kleinstadtfreuden, Reisen. Wie hell liegt der Glanz auf den Festtagen in der kleinen, so freundlich in grün gebetteten Stadt. Ostern. Am Morgen des ersten Ostertages ging es immer zu Großvaters Garten. In ihm, bei nur halbwegs günstiger Witterung, wurden die Ostereier versteckt. Mit Eiern von Zucker und Schokolade wurde die Kinderwelt noch nicht verwöhnt. Auch Osterhasen waren noch nicht Mode. Die Eier wurden mit Zwiebelschalen und allerlei Blättern umwickelt und so gekocht. Sie gefielen uns umso besser, je bunter sie waren. Aus dem Inhalt machte man sich nicht besonders viel. Aber es war so hübsch, sie in ihrem Nest, in einem Blumenbeet oder im Immergrün zu entdecken. Mit Klaben wurde an diesem Fest nicht gespart. Für uns Kinder war die Hauptfrage, ob recht viele Rosinen hineinkämen. Und da konnte der im Vaterhause mit dem Großväterlichen nicht konkurrieren, woraus dann die unvermeidlichen Folgerungen gezogen wurden. Abends wurden im Hause Ostereier gegessen. Ostereier. Das Wort ist lange für mich von den Vorsilben nicht zu trennen gewesen. Ich erinnere mich nicht, dass wir jemals im Laufe des Jahres ein Ei zu essen bekommen hätten, obwohl das Dutzend damals 40 Pfennig kostete. Es war eben nicht der Geld wert. Es war das lebendige Gefühl von der Heiligkeit der Nahrung, das uns das Umkommen lassen eines Stückchens Brot als Todsünde empfinden ließ. Ein Gefühl, das noch aus der Urgroßväterzeit stammen mochte, der Zeit des Darbens nach den Freiheitskriegen. Ein gutes Gefühl, das den Menschen unabhängig macht. Dabei kamen wir uns nicht etwa als Verkürzte des Lebens vor. Es gab abends Butterbrot mit Milch oder einem Dünnbier, gegen das auch der strengste Abstinenzler nichts einzuwenden haben könnte. Hin und wieder kamen auch üppigere Tage, zum Beispiel zur Herbstzeit, wenn in den Familien ein halbes Schwein geschlachtet wurde. Man pflegte Ankauf und Arbeit mit Nachbarn oder Freunden zu teilen. Dann wurde im Hause Wurst gestopft und das Abendbrot nahm einen Aufschwung. Das geschah bisweilen bei Großvater, wo man unter Umständen auch mal Schlachterwurst bekam, bei uns nie. Aber wie bei uns war es bei vielen, alt und jung, blieb bei dem einfachen Butterbrot und gedieh dabei. Erst Anfang der 60er Jahre machte ein findiger Kopf ein Delikatessgeschäft in Oldenburg auf, das rasch eine große Kundschaft gewann. Damit begann nach Ansicht der älteren Generation der Sittenverfall, da die Hausherren schnell die neuen Genüsse schätzen lernten und die Hausfrauen nicht mehr alles selbst zubereiten brauchten. Aber nach dieser durch das Osterei veranlassten Abschweifung muss ich noch des glorreichen Schlusses des Ostersonntags gedenken. Das war der Zapfenstreich. Um 9 Uhr, wir durften auch in früheren Jahren am Ostertage so lange aufbleiben, hörte man erst ferne, dann immer deutlicher, aufregende Militärmusik. Mit Flöten, Hörnern, Trommeln und Beckenschlagen. Sie kam immer näher und durchzog mit betäubendem Lärm auch die Achternstraße von uns Kindern mit Hochgefühl und lautem Jubel begrüßt. Konnte man beruhigt zu Bett gehen. Weihnachten. Dass Weihnachten nur den Festen der Glanzpunkt war, ist selbstverständlich. Etwa 6 Wochen vorher erschienen in den Bäckereien die ersten Vorzeichen. Heiligen Christzeug. Ein Gebäck, das noch heute für mich der Inbegriff aller weihnachtlichen Gerüche, Geschmäcke und Gefühle ist. Braune Kuchen kamen erst in zweiter Reihe. Das Allerbeste gab es bei Bäcker Schütte in der Schüttingstraße. Es war mit allerlei altertümlichen Formen ausgestochen. Wir hatten besondere Lieblinge darunter, Josua und Kaleb mit der Weintraube und den Elefanten. Ich bin nicht sicher, ob nicht gerade bei diesen Figuren der besonders ansehnliche Flächeninhalt mitsprach. Ein niedliches Pärchen, das in einer Laube saß, wurde selten gewählt. Es wies zu viele Höhlungen auf. Ein weiteres Vorzeichen waren die Weihnachtsarbeiten, aber ein weniger erfreuliches. Ich hatte 3 Tanten zu besticken und für meinen Vater ein paar Socken zu stricken, wobei mir seine Füße immer endlos lang vorkamen. Aber jeder Versuch, beim Messen zu recken, wurde von Fräulein Lamprecht unbarmherzig vereitelt. Obwohl im Allgemeinen eine präparatorische Natur, die gern rechtzeitig alles fertig hat, war ich doch immer noch im allerletzten Augenblick mit den unglückseligen Weihnachtsarbeiten beschäftigt. Das half dann freilich die fürchterliche Ungeduld dämpfen, mit der man das Klingeln zur Bescherung erwartete. Sie war bei uns recht bescheiden, aber nie hätten wir das empfunden. Da war ja der Mittelpunkt das Buch. Daneben trat all das Notwendige und Nützliche, das sonst noch da lag, in den Hintergrund. Wir machten uns auch nie klar, dass wir Kleider und Handschuhe, Taschentücher und Strümpfe auch so im Laufe des Jahres hätten haben müssen. Es war doch etwas ganz anderes, wenn es unter dem Tannenbaum lag. Aber das Buch war die Hauptsache. Ich habe nie eines jener albernen Backfischbücher bekommen, die zu meiner Zeit schon anfingen, den jungen Mädchen den Magen zu verderben. Auch nie Herzblättchens Zeitvertreib oder Thekla von Gumperts Töchteralbum. Auch nicht 100 moralische Erzählungen, aus denen man doch immer nur die Geschichten von den ungezogenen Kindern heraussuchte. Erst waren es Märchen und Sagen in schönen, illustrierten Ausgaben, die ich bekam, dann Geschichtliches, dann Körner, Uhland, Hölty und was sonst meinem Verständnis erreichbar war. Hatte man sein eigenes Buch durch, was unter Umständen schon am 2. Weihnachtstag der Fall sein konnte, so kamen die Bücher der Brüder an die Reihe. Die Indianerbücher waren nicht in dem gleichen Maße verpönt wie die Backfischbücher und man genoss sie aus Herzensgrund. Dazwischen ging man an den Tannenbaum, den wir weniger nach seiner Schönheit als seinem reellen Gehalt schätzten. Am ehesten war er an der weniger der Kontrolle ausgesetzten Rückseite leer gegessen. Dann rissen allmählich alle Bande frommer Scheu und wenn es am Silvesterabend zum offiziellen Plündern kommen sollte, war das gewöhnlich zu einem rein formalen Begriff geworden. Die Poesie der Weihnachtsgeschichte bedeutete mir etwas, besonders in späteren Jahren. Aber der Brauch meines Elternhauses, an solche Dinge nicht zu rühren, entsprach auch ganz meinem Gefühl. Innerliche Dinge machte man auch innerlich ab. Wenn die Schule daran rührte, so ging das noch, daran war man schließlich gewöhnt. Aber Feierlichkeiten im Elternhause empfand man peinlich, fast als eine Preisgebung. Gefühlsäußerungen gehörten überhaupt bei uns nicht zu den Familiengewohnheiten. Ich habe einmal Tränen in den Augen meines Vaters gesehen, an dem Morgen, als meine Mutter beerdigt wurde. Und ich erinnere mich nur einmal, dass er mich geküsst hat, als ich von einer längeren Reise zurückkam. Es machte mich sehr verlegen. Es ist keine bloße Ideenassoziation, wenn ich an die Weihnachtszeit noch die Erinnerungen an die glorreiche Schnee- und Eiszeit knüpfe, sondern es gehört ganz logisch in dieses Kapitel. Denn eigentlich war diese ganze Zeit ein Fest. Ich weiß nicht, waren damals wirklich die Sommer sonniger und die Winter winterlicher als heute? Jedenfalls erinnere ich mich an einen Winter, wo schwere Frachtwagen über die Hunte fuhren und eigentlich an keinen, wo wir nicht glitschen oder Schlitten fahren konnten. Und die Sorge, wenn man glücklich eine schöne, lange Glitsche auf dem Straßendamm bis zum Dunkelwerden gehalten hatte, ob nicht einer dieser boshaften Erwachsenen, die solche Angst um ihre Glieder hatten, sie über Nacht mit Sand bestreut oder gar an einer Stelle aufgehackt hatte. Aber das Schönste war doch das Schlittschuhlaufen. Ich war noch nicht lange in Kruses Schule, da schnallte mein Vater mir auf der Graft die zu Weihnachten bescherten Schlittschuhe unter. Das geschah damals noch nach dem alten System mit Lederriemen, die man so fest anzog, dass das Blut fast stockte. Stellte mich hin und empfahl mich der Obhut meines Bruders, das heißt überließ mich nach dem zwischen uns geltenden Geheimabkommen meinem Schicksal. Ich war damit auch ganz zufrieden, zählte gewissenhaft, wie oft ich fiel und hatte es dann bis zum Dunkelwerden glücklich auf 13 Mal gebracht. Einen mir angebotenen Platz hinter einem Schlitten, wo man sich für die ersten Übungen festhalten konnte, schlug ich stolz aus. Mein Vetter Friedrich bezeichnete Jungen, die diese feige Methode befolgten, als Schmachtlappen. Ein Wort, das er mit unsäglicher Verachtung aussprach. Zu denen wollte man um keinen Preis gehören. Wir liefen mit besonderem Stolz auf unseren echten Brenner Moor. Langschnäbeligen, glatten Schlittschuhen, mit denen man unglaublich schnell vorwärts kam. Und verachteten die kurzen Gerillten, die damals schon Mode wurden. Als ich später einmal in Berlin Schlittschuh laufen wollte, wurde mir erst klar, wie gut wir es auf dem überschwemmten Doppen gehabt hatten. Auch dort erstreckt sich heute ein steinernes Meer, zum Beispiel auch die Orgelmannstraße. Dicht am Theaterwall freilich war das Gedränge schlimm. Dort liefen die, die sehen und gesehen werden wollten. Wir haben hier ein Bild von dem alten Theater noch. Es ist jetzt aber Sommer, wie Sie sehen. Und deswegen hören wir jetzt eine schöne Musik von Albert Dietrich, der war damals der Kapellmeister Theater. Helene Lange erzählt noch von dem Schützenfest. Der Vater war wohl ein sehr guter Schütze, aber beim entscheidenden letzten Schuss hat er dann immer vorbeigeschossen. Wobei sie dann ganz enttäuscht war, weil das eigentlich wohl nicht nötig war. Und dann hat der Onkel ihr dann mal erklärt, warum. Denn der Vater konnte nicht Schützenkönig werden, weil das zu viel Geld kostete. Da musste er nämlich die ganze Krone einladen und dazu hatte er kein Geld. Weiter schreibt sie, aber ein weit höherer Glanz als auf dem Schützenfest lag für uns Kindern auf dem großen Oldenburger Herbstmarkt, dem Kramermarkt. Da fand er denn damals statt. Er fiel in unsere Herbstferien und dauerte von Sonntagnachmittag 4 Uhr bis Freitagmittag. Tage voll von Anregung und Aufregung. Man konnte es kaum abwarten, bis es 3:15 war und man losziehen durfte. Wir beiden Ältesten durften allein gehen. Und ich war herzensfroh darüber, da so viele Gefährtinnen nur in Begleitung ihrer Familie den Markt besuchen durften. Damit war ja der eigentliche Spaß dahin, das selbstständige Aufsuchen und Wählen der Genüsse. Voraussetzung war dabei wohl, dass Otto auf mich aufpassen sollte. Aber wir nahmen das beide nicht schwer, wenn unsere Interessen uns verschiedene Wege führten. Hier nochmal der Markt etwas später mit dem alten Rathaus. Die Buden bedeckten in 3 oder 4 Reihen den Marktplatz. Einige standen noch in den benachbarten Straßen. Überwiegend waren die Honigkuchenbuden, aus denen die Braunschweiger Besitzerinnen unaufhörlich die Vorübergehenden anlockten mit dem Ruf, den die Kinder mit Hirnsemähl, hören Sie mal, nachäfften. Weiter hinten waren dann die Tierbuden, Panoramen, Riesendamen und so weiter. Lauter Herrlichkeiten, die man alle hätte genießen mögen, aber die Möglichkeiten hingen von den Mitteln ab und die waren beschränkt. Der Geldbetrag zum Kramermarkt stand ein für allemal fest. 12 Grote vom Großvater, 6 vom Vater. Die Groten, das waren die Vorgänger von den Groschen. Und zwar habe ich gelesen, ein Goldtaler hatte 72 Groten und ein Grote wiederum waren 5 Schwaren. Also sie hatten 18 Grot zusammen auf 6 Tage verteilt. Das war natürlich nicht innezuhalten. War man nicht am ersten Tag mit seinem Geld fertig, so doch meistens am zweiten oder am dritten. Bei mir stand auch die Einteilung ziemlich fest. 12 Grote für Karussell, 6 meistens für Schmurtaal. Dabei war dann die Frage, ob man einen dicken Aal für 6 Grote nahm oder zur Verlängerung, aber nicht gerade Erhöhung des Genusses, mehrere für 1 oder 2 Grote. Es gab sogar welche zu 3 Schwaren, aber die waren nicht ratsam, da sie sich in Aussehen und Geschmack nicht wesentlich von geteerten Bindfäden unterschieden. Manchmal erlag man auch der Verlockung der bunten, spiralisch gedrehten Zuckerstangen oder dem Schmalzgebackenen. Bis einmal eine Mitschülerin behauptete, es werde mit Mopsfett hergestellt. Über die Statistik der zur Herstellung des sehr ansehnlichen Verbrauchs der Schmalzbuden notwendigen Möpse zerbrachen wir uns nicht weiter den Kopf. Die Buden wurden eine Weile gemieden. Aber auch ohne Geld gab es der Genüsse so viele. Da war vor allen Dingen das Kasperletheater oder die Orgeldreher mit den großen Bildern, die in fortlaufender Darstellung die Lebensgeschichte des gerade berühmten Raubmörders brachten. Beim Absingen des dazugehörigen Liedes, das Mann und Frau mit so merkwürdig schetternden Stimmen vortrugen, wurde dann laufend mit dem Zeigestock das betreffende Bild berührt. Das erste zeigte in der Regel das friedliche Heim mit den frommen Eltern, die Mitte die Moritat und das Schlussbild das Schafott. Manchmal auch ein Massenbegräbnis der Opfer in einer perspektivisch angeordneten Reihe von schwarzen Särgen mit weißen Kreuzen. Manche Bilder kamen einem nachts wieder vor. Auch die Schaubuden boten äußerlich so viel Interessantes, die ganze Reklame, nach unserem Urteil durch den Wert des Gebotenen durchaus gerechtfertigt, interessierte uns aufs Lebhafteste. Und das Karussell. Das war ja von vornherein in unsere Geldwirtschaft mit einbezogen. Da konnten wir also ganz berechtigt herumstehen. Die Kutschen waren wenig beliebt. Es musste trotz des höheren Preises ein großes Pferd sein, das wir bestiegen. Die kleinen Pferde und die Löwen boten ja nicht die Möglichkeit des Ringstechens, mit dem man eine Freifahrt erkaufte. Wer zuerst 6 Ringe gestochen hatte, rief Partie und durfte für die folgende Fahrt auf seinem Pferd sitzen bleiben. Auch die Straßen der Stadt waren stark durch den Kramermarkt in Mitleidenschaft gezogen. schon durch das unaufhörliche Gedudel der Orgeldreher. Wenigstens rückte sich mein Vater so aus. Für uns war es begeisternd. Da waren zuerst die Italiener, deren Orgeln wir von allen anderen unterscheiden zu können meinten, durch den schönen Klang. Nach meiner Erinnerung spielten sie dauernd aus Norma. Dann aber die Puppenorgeln. Da war zum Beispiel König Herodes mit der Herodias. Alle Puppen standen zu Anfang steif gerichtet da. Wenn es aber dann losging und König Herodes den Becher zum Mund hob und ihn mit Augenverdrehen leerte, und wenn die Herodias die Schüssel mit dem Haupt Johannes des Täufers mit plötzlicher Vierteldrehung um ihre Achse dem Herodes gerade unter die Nase hielt, so war das immer wieder aufregend. Die auf den Kramermarkt folgenden Tage hatten immer etwas katzenjämmerlichen Charakter. Die Rückkehr ins Alltagsleben und die Erledigung der selbstverständlich gänzlich in den Wind geschlagenen Schularbeiten dämpften die Geister. Als tröstliche Rückerinnerung und solide Zukunftshoffnung blieb immerhin der in den Haushaltstrommeln, besonders in den großväterlichen, geborgene Segen an dicken Braunschweiger Honigkuchen und Pflastersteine. Nur selten unterbrachen einmal Reisen den ruhigen Ablauf unserer Kinderzeit. Dass solide bürgerliche Familien zu den großen Ferien auswanderten, war noch nicht Mode. In die Bäder reiste nur, wer es nötig oder ganz viel Geld hatte. Beides traf damals seltener zu als heute. Einladungen von Verwandten nahm man gern an, aber sie kamen nicht allzu oft. Umso mehr genoss man das selten Gebotene. Wer heute mit dem Schnellzug durch die Lande rast, ahnt nichts von der Poesie des Reisens in der guten alten Zeit. Es gab sogar eine Poesie des Postwagens, wenn das Gegenüber, mit dessen Beinen man sich einrichten musste, nicht allzu beleibt und einigermaßen umgänglicher Natur war. Wenn man so seine 4 Stunden in engster Gemeinschaft von Oldenburg nach Bremen mit dem Postwagen fuhr oder mit der Schnelldroschke, die billiger war, aber ihrem Namen zum Trotz 1 Stunde länger brauchte, so konnte man mit der ganzen Familiengeschichte und den Reiseabsichten seines Gefährten gründlich vertraut werden. Die Schnelldroschken oder Omnibusse waren Privatunternehmungen. Reiste man gar in einem eigenen Geschirr, in der Regel hieß das nur mit einem gemieteten Wagen, so konnte man wirklich von Behagen sprechen. Ganz rechts ist jetzt ein Kleiderwagen. Das Glück haben wir 2-mal als Kinder erlebt, und zwar ging die Fahrt, es war wohl 1857 und 58, von Oldenburg nach Norddeich, um von da nach Norderney überzusetzen. Da hielt denn schon morgens früh um 6 Uhr der mit rotem Plüsch ausgeschlagene Wagen vor dem Hause. Und man bedauerte nur, dass man so ohne Zeugen aus der Schule oder der Nachbarschaft abfahren musste. Nachdem die sehr schwerwiegende Frage, wer am offenen Fenster meinem Vater gegenüber sitzen durfte, durch väterliche Autorität auf Abwechseln entschieden war, lehnte man sich zurück und erwartete den beseligenden Augenblick des Anziehens der Pferde. Das bloße Fortbewegtwerden war uns Unverwöhnten schon ein hoher Genuss. Dann ging es durch die noch stille Stadt, erst auf bekannten Wegen, dann in das reizvolle Unbekannte hinaus. Jedes Dorf, durch das man kam, wurde in ein sorgfältig vorher schon bereitgestelltes Notizbuch geschrieben. Tief ins Herz schrieb sich mir die Grenzstation Moorburg, an die wir gegen Mittag kamen. Übernachtet wurde in Aurich. Natürlich besahen wir abends noch uns stolz als Reisende fühlend die Stadt. Am nächsten Tage ging es dann in dem geliebten Wagen, der uns schon wie eine Wohnstube war, weiter über Norden nach Norddeich. Norderney war damals noch ein wirkliches Fischerdorf. Von Bremer Häusern oder großen Hotels war noch keine Rede. Die Möglichkeit im Konversationshaus an der Table d'Eau, wie die Oldenburger hartnäckig sagten, zu essen, bestand allerdings auch schon damals. Wurde aber von uns nur ausnahmsweise an Sonntagen genutzt. Gegenüber dem Konversationshaus wohnte der König Georg aus Hannover mit seiner Familie. Den blinden König sah man oft beim Sonnenuntergang den Strand aufsuchen. Er ließ ungern durch Abweichen von den üblichen Gewohnheiten seinen Gebrechen merken. Vor dem Schloss spielten der Prinz Ernst August und die beiden Prinzessinnen, häufig mit einem Luftkegelspiel. Sie winkten auch wohl umherstehende Kinder zu einem Wurf heran. Meines Bruders weiße Hosen und mein weißes Kleid verschafften uns auch einmal die Ehre. Ich bewunderte aufrichtig nicht den Prinzen, sondern seinen hübschen Anzug. Eine Art von Fantasieuniform, blau mit schmalen goldenen Litzen. Aber viel schöner als im Konversationshaus war es am Strand. Auch die Badekutschen und das Baden, das Muschelsuchen und das Kleben von Muschelschachteln, die, wie man optimistisch annahm, bei der Heimkehr unter den Zurückgebliebenen helle Begeisterung erregen mussten. Als wir auf dem Rückwege nachher wieder die blau-roten Oldenburger Grenzfiele passierten, verfehlten wir nicht, durch den Gesang »Heil dir Oldenburg« unseren Vaterlandsgefühlen Ausdruck zu geben. Helene Langes Worte im Goldenen Buch der Stadt Oldenburg. Wer tief in unserer Heimaterde wurzelt, dem gibt sie Nährkraft für sein ganzes Leben. In dem warmen Dankgefühl dafür empfinde ich es doppelt freudig, dass ich durch diese Eintragung meiner Vaterstadt über meine Lebenszeit hinaus angehören darf. Oldenburg, den 23. Mai 1922. Helene Lange.